1. Timotheusbrief, Kapitel 2, und ich möchte die Verse 1 bis 15 lesen. Also der Predigtext ist Vers 8 bis 15, aber lesen tue ich ab Vers 1. Und das ist Gottes Wort. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ich möchte beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein wunderbares Wort und dass dein Wort Wahrheit ist. Und dass du uns deine Wahrheit gegeben hast, weil du möchtest, dass Menschen gerettet werden. Und dass wir die Erkenntnis der Wahrheit durch die Verkündigung deiner Wahrheit ermöglichen. Und ich will dir Danke sagen für diesen Text heute Morgen und dass er deine gute Wahrheit enthält. Und wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für die Herrlichkeit, die in dieser Wahrheit sichtbar wird. Amen. Ich habe ja mein Büro im G3 in Stieglingen. Ja? Momentan wird in der Nähe gebaut, und zwar ziemlich heftig. Und ich weiß nicht, wie viele Piloten die hier in der Erde versenken, aber seit 2 Wochen höre ich ständig nur Dong, Dong, Dong. Und langsam wird es ein bisschen unangenehm. Und ich weiß nicht, wie viele Piloten die da wirklich hineinsetzen. Das sind so lange, 15 Meter lange Betonpfeiler praktisch. Einer nach dem anderen wird versenkt. Einer nach dem anderen geht hier runter in den Boden. Schon seit Wochen, gefühlt zumindest. Und der Grund, warum sie das tun, ist ziemlich offensichtlich da draußen im Stieglingen. Nämlich, weil alles im Stieglingen auf ziemlich wackeligem Boden steht. Und das sieht man auch am G3 selber. Das G3 steht schön stabil da. Aber der Boden um das Gebäude hat sich in den letzten Jahren, ich weiß nicht, schon um über 20 Zentimeter gesenkt. Und der einzige Grund, warum das G3 heute noch steht, sind diese Pfeiler, die ganz tief in den Boden versenkt worden sind, dieses Fundament, damit das G3 nicht in sich zusammenbröselt. Also ich habe großes Verständnis für die Baustelle und ich werde mich noch in Geduld üben. Das ist also gut so. Ja? Wir brauchen solche Pfeiler. Wenn die Dinge auf wackeligem Boden stehen, dann brauchen wir ein gutes Fundament. Und das gilt für unser Leben in dieser Welt ebenso. Wenn wir in einer Welt leben, wo die Dinge auf wackeligem Boden stehen, und ich weiß nicht, was für einen Eindruck ihr habt von unserer Gesellschaft, ob die Dinge auf festem Boden stehen, wie die Menschen miteinander leben, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Wir bekommen schon den Eindruck, dass ein festes Fundament nötig ist, damit wir wissen, wie wir gut leben sollten. Und dieses Fundament hat Gott in diese Welt gesetzt. Und dieses Fundament ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. So steht es im 1. Timotheusbrief, und zwar in Kapitel 3, Vers 15. Und wenn wir das lesen im ersten Moment, dann würden wir sagen, Moment mal, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, das ist doch eigentlich Gottes Wort, oder? Ist nicht die Bibel die Grundlage aller Wahrheit? Und die Antwort darauf lautet natürlich, ja. Natürlich ist Gottes Wort die Grundlage aller Wahrheit. Und dennoch sagt Paulus hier im 1. Timotheusbrief, dass die gesunde Gemeinde in dieser Welt diese Funktion der Grundfeste der Wahrheit, dieser Pfeiler, innehat. Damit, wenn Menschen die Gemeinde betrachten, sehen, was Gottes gute Wahrheit und Intention ist für das Leben in dieser Welt. Um dieser Wahrheit willen, schreibt Paulus. Und wenn wir kurz ins dritte Kapitel blättern, dann sehen wir, dass er das auch im Klartext sagt. Er sagt in Vers 14, Kapitel 3 zu Timotheus, dies alles, ja, dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes. Alles, was wir hier lesen im 1. Timotheusbrief, schreibt Paulus dem Timotheus, damit die Gemeinde weiß, wie sie zu leben hat. Warum? Vers 15 gibt uns die Antwort. Weil die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist in dieser Welt. Das heißt, wenn die Menschen uns als Gemeinde betrachten, dann sehen sie Gottes Wahrheit ausgelebt. Und deswegen ist es Paulus hier sehr wichtig, dass das Evangelium, der Kern dieser Wahrheit, verteidigt wird, und darum ging es im ersten Kapitel, und jetzt aber auch ausgelebt werden soll, und das ist jetzt das Thema der folgenden Kapitel. Kapitel 1 hat es geheißen, wir verteidigen das Evangelium gegen falsche Irrlehrer. Das Evangelium ist die Grundlage aller Wahrheit. Und jetzt ab Kapitel 2 sehen wir, wie das ausgelebt werden soll. Und deswegen sagt er auch und sagt auch hier im Anfang von Kapitel 2, dass wir beten sollen um ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Warum? Weil Gott möchte, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Rettung finden. Das heißt, wir als Gemeinde, wir sind diese Pfeiler, die in diese Welt gesetzt worden sind, damit die Welt um uns herum festen Boden unter ihren Füßen bekommen kann und anteilig werden an Gottes Gemeinde, Gottes Haushalt. Es geht also hier in Vers 8 nachher in unserem Predigtext um dieses Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit, und zwar so, dass dadurch Gottes Wahrheit, Gottes Evangelium sichtbar wird in dieser Welt. Wir sind Ebenbilder. Oder man könnte auch sagen, wir sind kleine Pfeiler, die Gott in diese Welt gesetzt hat, kleine Christusse, so wie wir letztes Wochenende gehört haben auf der Gemeindeklausur, an denen die Welt erkennen kann, was Gottes gute Intentionen und Pläne und Hoffnung für diese Welt ist. Und wenn wir jetzt gleich sehen, was Paulus für die Gemeinde an Intention Gottes weitergibt, dann sehen wir, dass Paulus hier jetzt in diesen Versen nicht einfach einen Einheitsbrei darüber präsentiert, wie wir Menschen insgesamt, wie wir Kinder Gottes insgesamt in der Gemeinde uns verhalten sollen, sondern Paulus liefert uns hier das Verhalten speziell für Männer, speziell für Frauen und speziell für Männer und Frauen in ihrem Miteinander in der Gemeinde. Das ist das Thema heute Morgen. Gott hat uns als Männer, als Frauen und für das Miteinander geschaffen. Und deswegen haben wir diese Vorgabe für das Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit auch bekommen hier. Speziell für Männer in Vers 8, für Frauen in Vers 9 und Vers 10 und für das Zusammenleben von Frauen und Männern in den Versen 11 bis 15. So hat Paulus das hier eingeteilt. Und Paulus sieht sich das Leben in der Gemeinde hier an, Kapitel 2, in dieser dreierlei Hinsicht. Männer, Frauen und das Verhältnis zwischen Mann und Frau, speziell in der Gemeinde, weil die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Drei Punkte also haben wir hier heute Morgen für das Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und der erste Punkt ist für Männer, Vers 8. Es heißt hier, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Was heißt das? Was heißt das für die Männer in der Gemeinde, in Gottesfurcht und Ehrbarkeit zu leben und so eine Säule der Wahrheit in dieser Welt zu sein? Es heißt unterm Strich, zusammengefasst, dass die Männer was tun? Sie beten. Die Männer beten und zwar an jedem Ort, das heißt, wo immer die Männer der Gemeinde Gemeinschaft pflegen, soll ihre Initiative und ihr Begehren sein, dass wir im Gebet zusammenkommen. Und der Paulus schreibt hier auch noch, wie sie das tun sollen, indem sie heilige Hände aufheben. Und ich denke, es geht hier nicht in erster Linie um diese Form, wie man dastehen soll, wie man sich gebärden soll beim Gebet, sondern heilige Hände aufzuheben heißt reingewaschene Hände, abgesonderte heilige Herzen für Gottes Sache. Es geht hier um die innere Haltung. Nicht, dass das Gebet ein leeres Ritual sein soll, dass wir einfach in der Form, die wir hier vorgegeben bekommen, durchführen, sondern dass heilige Hände aufgehalten werden als Zeichen für die innere Haltung dahinter. Dass wir mit reingewaschenen Herzen und mit für Gott abgesonderte Herzen ins Gebet gehen und unsere Hände füllen lassen, für was auch immer wir uns hier getroffen und versammelt haben. Wenn Männer zusammenkommen, alles, was sie anfassen, alles, was sie zu tun geplant haben, sollen sie als allererstes in Gottes Hände legen und ihn bitten um seinen Segen. Und sie sollen es tun ohne Zorn und Zweifel. Für Zweifel könnte auch Streitigkeit übersetzt werden, also ohne Zorn und ohne Streitigkeit, das heißt ohne Anklage gegen Gott, ohne Anklage gegeneinander, sondern im Frieden und in Einheit. Das ist, wie die Männer Pfeiler in dieser Welt sind. Heilige Hände aufheben im Gebet. Die Männer sollen beten. Und die Frage ist jetzt natürlich, die wir uns stellen, ist, warum? Warum ist genau das die Art und Weise, wie wir das Evangelium hochhalten, die Wahrheit Gottes hochhalten? Warum bedeutet es ausgerechnet das hier für Männer, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein? Wieso gerade das hier? Frauen sollten doch sicher auch beten, oder? Und wir wissen andernorts, dass es in der Bibel natürlich heißt, dass wir alle beten sollen. Warum gerade hier so? Und ich denke, die Antwort liegt darin, dass betende Männer Christus verherrlichen. Betende Männer verherrlichen Christus. Es verherrlicht Jesus als den alles bestimmenden und alles ermöglichenden Gott. Ja, wenn du Männer siehst, die beten, das sagt etwas über ihre Identität aus, oder? Wenn wir sehen, dass Männer beten, dann proklamieren diese Männer ihren wahren König, ihre wahre Abhängigkeit. So wie Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir beten, und dass dieses Gebet Gott verherrlicht, so sollen die Männer Anerkennung darüber ausdrücken, dass unser König Jesus alles vermag zu tun und wir ohne ihn gar nichts. Und das ist für Männer schwer zu schlucken, grundsätzlich, oder? Weil Männer natürlich Macher sein wollen. Wir prahlen gerne mit unseren Errungenschaften. Wir wollen gerne unabhängig sein. Wir wollen gerne Dinge weiterbringen. Wir wollen Dinge schaffen. Und hier zu sagen, wir beginnen alles im Gebet, ist die Zusage, dass wir unsere Identität nicht aus den Werken unserer eigenen Hände schöpfen, sondern dass wir damit unseren König proklamieren, Jesus. In allem, was wir sind und in allem, was wir tun. Es verherrlicht Jesus als den alles bestimmenden und alles ermöglichenden König. Und das Zweite ist, es verherrlicht Jesus als den alles vereinenden Friedefürst. Weil wenn wir Männer uns im Gebet vereinen, ist das ein Ausdruck für Einheit. Da ist kein Platz mehr für Rivalität. Da ist kein Platz mehr für Feindschaftlichkeit, sondern wir ziehen dabei an einem Strang, wenn wir Dinge im gemeinsamen Gebet beginnen. Wie würde das Gegenteil aussehen? Das Gegenteil würde so aussehen, dass wir Männer zusammenkommen und jeder seine eigene Idee davon hat, wie wir die Dinge umsetzen. Jeder möchte seine Idee an den Mann bringen. Jeder möchte glänzen durch die Ideen und durch die Kräfte, die er hat. Aber wenn wir gemeinsam im Gebet einstehen, lassen wir das alles zuerst mal beiseite legen und sagen, wir stehen eins in unserem Herrn Jesus. Und das verbindet und lässt keine Rivalität zu. Und diese Rivalität, das ist vielleicht etwas, das in den Männern auch speziell drin liegt. Wir hatten kürzlich Elternsprechtag und die Lehrer haben uns sanft, aber relativ klar darüber aufgeklärt, dass in der 3. Klasse Volksschule sich ein neues Phänomen jetzt einstellen wird. Und zwar haben sie gesagt, macht euch bereit, Eltern, in der 3. Klasse geschehen die ersten Schlägereien bei den Jungs. Und wieso gerade in der 3. Klasse? Weil sie gesagt haben, dort beginnt der Mann sich zu etablieren. Ja? Dort geht's los mit Rivalität, mit Hierarchie. Und ja, wir warten jetzt einfach mal ab, ja? Wie sich das entwickelt. Aber irgendwo liegt das einfach scheinbar in den Männern drin, dass wir irgendwo Bedeutung haben wollen, unseren Platz einnehmen wollen in dieser Schöpfung, in dieser Hierarchie. Aber wenn wir gemeinsam beten, dann tun wir das gemeinsam unter Christus. Und das macht allen Unterschied. Und das wird der Welt zeigen, wer der wahre König, der wahre Held der Dinge ist, die wir tun. Es bildet die Grundlage für unser Zeugnis in dieser Welt als Männer. Und warum das der Paulus hier speziell den Männern sagt, liegt vielleicht auch daran, dass es Männern insgesamt möglicherweise schwerer fällt zu beten als den Frauen. Möglicherweise. Oder weil Männer eben lieber in das Muster hineinfallen, zu prahlen über die Dinge, die sie zu tun vermögen. Über die Errungenschaften, Unabhängigkeiten, wenn es einer besser machen möchte als der andere. Aber wir sollen wahre Stärke und wahre Geborgenheit der Identität in Gott finden. Und das beginnt im gemeinsamen Gebet. Manchmal kippt das um, ja. Manchmal suhlen sich die Männer dann in der eigenen Schwäche und denken, das ist speziell christlich. Damit können wir auch aufhören. Wir dürfen gerne einander die Sünden bekennen und wir dürfen aber gern stark sein im Gebet. Wir dürfen stark sein und uns gemeinsam unter Gottes Führung, unter die Herrschaft Jesu stellen und stark sein in seinem Sinne. Und vielleicht ist es auch hier, das mit den heiligen Händen aufheben. Vielleicht will der Paulus auch, dass wir etwas Priesterliches in dieser Rolle sehen, die der Mann hat. Dass wir die Dinge vor Gott bringen in allem, was wir tun. Und der Mann hierfür die Verantwortung trägt. Dass wir priesterlich unseren Platz einnehmen in dieser Welt unter der Herrschaft unseres hohen Priesters Jesus. Und dann geht es weiter zu den Frauen. Der Paulus hat auch zu den Frauen in der Gemeinde etwas zu sagen. Und hier heißt es, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Was heißt das unterm Strich? Es heißt hier, dass die Frauen was tun sollen? Es heißt hier, die Frauen sollen sich schmücken. Das ist die Aufforderung in diesen beiden Versen. Schmücken sollen sie sich. So wie die Männer beten sollen in Vers 8, so sollen sich die Frauen, Vers 9, schmücken. Weil die Frau vielleicht das schmucke Gegenstück des Mannes ist. Ja, das lieblich ist anzusehen, eine Augenweide für die Welt, für den Mann natürlich auch. Frauen sollen sich schmücken. Das ist die Aufforderung des Paulus hier an die Frauen, unterm Strich. Die Frage ist nur, womit? Womit schmücken? Hier steht, mit ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit steht in meiner Übersetzung, man könnte auch Bescheidenheit hier übersetzen. Es steht in meiner Übersetzung auch Zucht, man könnte hier auch Beherrschung oder Besonnenheit einsetzen. Schmücken ja. Die Frage ist nur wie. Richtig. Und richtig bedeutet nicht mit protzigen Äußerlichkeiten, mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, nicht mit Äußerlichkeiten in erster Linie, sondern womit? Wie schmückt sich eine Frau mit Anstand, mit Besonnenheit, mit Bescheidenheit, Vers 10, durch gute Werke. In Vers 10. So sollen sich die Frauen schmücken. Sie sollen Gutes tun. Sie sollen schön sein in ihrem täglichen Wandel. Sie sollen anmutig sein. Sie sollen attraktives Leben leben, wo die um sie herum sich freuen an der Schönheit dieser Frau, in der Art und Weise, wie sie lebt und wirkt. Und die Frage ist natürlich auch hier, warum ist es gerade das, was Paulus den Frauen in der Gemeinde sagt, wenn es darum geht, die Wahrheit hochzuhalten, das Evangelium hochzuhalten? Was zeigt eine bescheidene, wohltätige Frau? Wie verherrlicht sie Christus? Und ich denke, dass eine solche Frau Jesus verherrlicht als den allgenügsamen und alles erfüllenden Gott. Weil auch die Frau hier ihre Identität, ihren Wert, ihre Annahme, ihre Anerkennung in wem findet? In Christus zuerst. Die bescheidene Frau proklamiert ihren Herrn, so wie Esther es getan hat zum Beispiel, im biblischen Buch, die sich nicht unnötig mit ihrer Schönheit die Gunst des Königs oder der Leute erkauft hat, sondern in Einfachheit, in Gottesfurcht und die Liebe des Königs und nicht nur des Königs, sondern auch der ganzen Leute dort gewinnen konnte durch ihre wahre Schönheit, die Esther verkörperte. Das Gegenteil wäre, dass die Frau ihren Wert in ihrer Äußerlichkeit sucht, Anerkennung und Liebe zu produzieren versucht, um äußerlich, indem sie äußerlich schön sein möchte und sich hier Aufsehen und Aufmerksamkeit erkauft. Aber das ist nicht, was hier in Paulus Sinne ist. Es verherrlicht also Jesus als den allgenügsamen, erfüllenden Gott in dieser Identität, gefestigt zu sein am eigenen Wert in Gottes Augen, dass die Frau sich hier gemeinsam mit anderen Frauen, es wird hier die Mehrzahl angesprochen, wie auch bei den Männern, in gute Werke investiert. Und das als zweites verherrlicht Jesus als den alles vereinenden Friedefürst, genauso wie bei den Männern. Ja, es gibt keine größere Einheit als das gemeinsame Dienen. Und das verleiht dem Ausdruck, wenn Frauen miteinander gute Werke tun. Hier ist auch kein Platz für Rivalität. Die Frauen einen sich darin, gut zu tun, in guten Werken an einem Strang zu ziehen und nicht darauf zu achten, sich gegenseitig zu übertreffen in irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und Vorsicht, der Paulus sagt nicht, dass eine Frau nicht schön sein darf, schön gekleidet sein darf oder schön geschmückt sein darf. Er sagt hier, das ist die primäre Schönheit, in der die Frau Jesus, das Evangelium, ihre Identität verherrlichen soll, als Pfeiler und Grundfeste für alle anderen zu sehen. Es bildet die Grundlage für ihr Zeugnis in dieser Welt, diese Sicherheit in Jesus. Das Gegenteil wäre, sich selber ständig herauszufordern, im äußerlichen Schönsein. Was Paulus hier anspricht, ist das Hand in Hand gehen, in Bescheidenheit, Besonnenheit, Anstand und guten Werken. Schön sein für Jesus ist hier die Idee. Und warum der Paulus das hier speziell den Frauen sagt, mag vielleicht daran liegen, natürlich, dass Männer schon auch Gutes tun sollen. Männer sollen auch Gutes tun. Ja? Paulus schließt die Männer hier nicht aus. Aber der Grund, warum er hier das vielleicht speziell den Frauen sagt, ist vielleicht, weil der Mann sich eher weniger in Äußerlichkeiten investiert. Möglicherweise. Und hier weniger Gefahr läuft, sich in solchen Dingen zu verlieren. Könnte sein. Ich lasse das eurer Urteilsvermögen über, ob das so ist oder nicht. Und vielleicht ist es Frauen auch noch wichtiger als Männern, wie sie äußerlich ankommen oder wie sie angenommen sind ab dem ersten Augenblick. Ja, wie ich gekleidet bin, macht den Unterschied, wie ich ankomme in meiner weiteren angeheirateten Familie meinetwegen, in meinem Arbeitsumfeld, was auch immer. Es könnte sein, dass die Frau hier mehr in der Gefahr steht, die anderen in Eleganz oder Aussehen übertreffen zu wollen. und eine schöner sein möchte als die andere, möglicherweise. Und ich habe hier noch eine Illustration, das mir kürzlich aufgefallen ist. Ich weiß nicht, vielleicht, ich meine, wenn ein Mann zum Beispiel, ja, einfach weil wir hier von Frauen und Männern in unterschiedlichen Anwendungen reden, aber wenn ein Mann zum Beispiel draufkommt, dass ein anderer Mann sich dasselbe Handy kauft, was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, hey, cool, gutes Handy, oder? Ich finde es super, dass du das gleiche Handy gekauft hast, wie, weil das zockt mir, dass ich ein gutes Handy gekauft habe. Aber wehe, eine Frau kauft sich dieselbe Handtasche wie eine andere. Gilt nicht für alle Frauen, aber ich sehe, dass ihr lacht. Und ich habe auch schon Frauen gehört, die sich bei anderen Frauen dafür entschuldigt haben, dass sie dieselbe Handtasche gekauft haben, in der Gemeinde. Und vielleicht ist hier irgendwas von dieser gut gehandhabten Rivalität zu sehen, die einfach irgendwo ja, uns inne liegt oder euch Frauen inne liegt. Ich will hier nicht zu viel hineinlesen. Ich gebe euch das nur mit und ihr beurteilt selber, was davon wahr ist und was nicht. Unterm Strich will der Paulus Folgendes hier sagen, in diesen Versen. Dass Männer und Frauen als Ebenbilder Gottes in Gottesfurcht und Ehrbarkeit das Schönste aus sich machen sollen. Und das Schönste bedeutet, so ähnlich wie Jesus zu sein wie möglich. Und dass in beiden Männern und Frauen die Wahrheit des Evangeliums sichtbar wird durch eine gefestigte Identität als Mann unter Christus und als Frau unter Christus. Das ist das Ziel. Das ist das Fundament. Das ist die Wahrheit, die wir hochhalten sollen. Und deswegen ist dieser Text hier ungegendert. Weil Gott Mann und Frau unterschiedlich gemacht haben. Und jeder eine spezielle Kapazität hat, Jesus groß zu machen. Und das ist wundervoll. Das soll sichtbar werden. Das ist eine wundervolle Sache. Und dann, als dritten Punkt, redet der Paulus auch noch vom Verhältnis zwischen Mann und Frau innerhalb der Gemeinde. Und es sieht im ersten Moment so aus, als würde der Paulus einfach das für die Frauen noch weiter reden. Ja? Eine Frau soll in der Stille lernen und so weiter und so fort. Ich persönlich denke, dass hier in diesen Versen 11 bis 15 jetzt nicht einfach nur die Frau gemeint ist, sondern das Verhältnis der Frau zum Mann in der Gemeinde. Es geht hier um das Verhältnis der Frau und des Mannes zueinander in der Gemeinde, ganz grundlegend. Die Verse 11 bis 15 sind also für uns gemeinsam, nicht einfach nur für die Frau. Ja? Und es ist auch nicht so, dass wir, obwohl wir das vielleicht auf den ersten Blick hier annehmen möchten, die Frau einfach ein Lehrverbot, ein generelles ausgesprochen bekommt und fertig, sondern was wir hier sehen ist, wie Männer und Frauen in der Gemeinde zueinander im Verhältnis stehen sollen. Und ich glaube, das ist auch deswegen hier deutlich, weil der Paulus hier plötzlich in die Einzahlform wechselt. Er hat bis jetzt immer die Männer angesprochen und die Frauen, aber jetzt redet er ganz allgemein einfach über die Frau, eine Frau. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Wir sehen hier, dass die Frau vorwiegend gemeint ist mit diesem Text, aber der Kontext, vor allem auch Kapitel 3, wo es dann um die Ältestenschaft geht, da geht es dann um die Leitungsrolle des Mannes, das ist der Kontext, das ist der weitere Zusammenhang. Deswegen denke ich, dass es hier um das Verhältnis von Mann und Frau zueinander geht. Um ein Verhältnis, das Gottes Schöpfungsordnung auch entspricht. Und das Ziel ist immer noch dasselbe, dass auch wir als Mann und Frau Ebenbilder Gottes in dieser Welt sind und Gott so verherrlichen, seine Wahrheit, sein Fundament sind. Und so ist es auch keine Überraschung, dass wenn Paulus über Gottes Haushalt, so nennt er die Gemeinde, redet, dass hier Gottes Schöpfungsordnung auch im Verhältnis zwischen Mann und Frau zum Tragen kommt. Das müssen wir erwarten hier in diesem Kapitel. Wenn er erst über Männer, über Frauen und natürlich folglich auch über das Verhältnis von Mann und Frau reden muss und will. Und wie gesagt, es ist hier nicht einfach ein Lehrverbot für Frauen oder gar ein Sprechverbot. Nein, es ist eine Reflexion dessen, was Gottes Gutes geschaffen hat. Und siehe, es war sehr gut. Und das soll hier zum Ausdruck kommen als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Gottes gute Intention für Mann und Frau in der Gemeinde ist hier das Thema. Und es gibt jetzt hier zu diesen Versen 11 bis 15 drei grundlegende Auslegungen, die gemacht werden, grundsätzlich. Und ich sage euch alle drei und am Ende beobachten wir, was, ja, ich gebe euch meine Meinung und ich begründe sie auch und ihr könnt dann schauen, was ihr denkt. Die erste Auslegungsmöglichkeit ist, dass hier quasi steht, dass Frauen unter keinen Umständen jemals Männer lehren oder leiten sollen. Das ist die erste Auslegung. Und manche gehen da sogar so weit, dass die Frau überhaupt gar kein Lehramt, egal ob Männer oder Kinder oder Frauen, innehaben soll. Das gibt auch solche. Das ist grundsätzlich die erste Art der Auslegung, die erste Richtung. Eine Frau darf unter keinen Umständen Männer lehren oder leiten. Das zweite ist, dass die Frauen, manche denken, dass nur die Frauen in Ephesus damals gemeint sind. Dass das einfach damals in Ephesus ein Problem in der Gemeinde war und dass darum der Paulus nur den Frauen in Ephesus damals sagen wollte, dass sie nicht lehren sollen. Aber heute sind wir nicht mehr in Ephesus und deswegen dürfen Frauen genauso lehren und leiten wie Männer auch. Das ist die andere Ausprägung der Auslegung, die es gibt. Und dann gibt es noch eine andere Auslegungsrichtung, wo es darum geht, dass Frauen grundsätzlich nicht leiten sollen. Die Frau soll nicht leiten in der Gemeinde. Aber unter gewissen Umständen darf die Frau auch lehren. Das ist so der dritte Flügel dieser Auslegungsmöglichkeiten. Und diese Auslegungen, die hängen grundsätzlich von zwei Fragen ab, wie wir diese Fragen beantworten in diesem Text. Und die erste Frage ist hier, was meint Paulus mit Lehren? Welche Art von Lehre ist denn hier eigentlich gemeint? Ist es jedwede Lehre, die hier gemeint ist? Oder ist eine spezielle Art der Lehre hier gemeint? Und je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, landen wir in diesen verschiedenen Auslegungsrichtungen. Folgende Möglichkeiten ergeben sich hier, was der Paulus hier mit Lehre meinen könnte. Erstens, der Paulus könnte jedwede Lehre meinen. Einfach Lehre, Punkt, grundsätzlich. Ich denke, dass das nicht das ist, was Paulus meint. Ich denke nicht, dass Paulus grundsätzlich jede Art von Lehre meint, weil sonst würde Paulus nicht andernorts beispielsweise im 1. Timotheusbrief auch Lois und Eunike dafür ehren, dass sie Timotheus gelehrt haben als Kind in der Heiligen Schrift. Oder aber, dass in Titus 2 der Paulus die älteren Frauen anleitet, die jüngeren Frauen zu lehren und anzuleiten. Also ich denke, wir können nicht davon ableiten hier, dass Paulus jedwede Lehre ausschließt für Frauen. Die zweite Möglichkeit dann ist also, dass der Paulus hier nur die Irrlehren meint. Also er sagt hier praktisch, die Frauen sollen keine Irrlehre verbreiten. Sonst alles andere dürfen sie lehren. Sie dürfen lehren, aber keine Irrlehre. Und das würde natürlich davon herrühren, dass der Paulus der Meinung wäre, dass die Frauen speziell in Ephesus damals Irrlehre verbreitet hätten. Dabei waren es gar nicht die Frauen, die das gemacht haben. Es waren die Männer, die Irrlehre verbreiteten. Männer wie Hymenäus und Alexander, wie wir im ersten Kapitel sehen. Also wahrscheinlich ist es auch nicht so, dass der Paulus hier speziell nur Irrlehre meint, weil die Irrlehre in erster Linie von den Männern ausging, nicht von den Frauen. Die dritte Möglichkeit ist, dass der Paulus hier die herrschsüchtige Lehre meint. Also eine Lehre, die praktisch alle anderen unterdrücken will. Eine unterdrückende Lehre. Also der Paulus sagt hier, möglicherweise, dass die Frauen nicht unterdrückend lehren sollen. Normal lehren schon, aber nicht unterdrückend. Aber ich denke, auch das macht hier wenig Sinn, weil es erstens im Text kein Anzeichen dafür gegeben hat, dass die Frauen das gemacht haben und zweitens, weil eine unterdrückende Lehre nicht nur für die Frau verboten wäre, sondern natürlich genauso für den Mann. Auch der Mann darf nicht unterdrückend lehren, was andernorts in der Schrift auch deutlich wird. Und so bleibt im Wesentlichen eine Art Lehre übrig, die hier wahrscheinlich gemeint ist, und zwar die autoritäre, die leitende, die führende Lehre. Die Lehre mit letztlicher Autorität in der Gemeinde. Ich denke, dass das deswegen auch deutlich wird, weil hier zwei Infinitivformen im Griechischen verwendet werden, in diesem einen Satz, Vers 12, dass das Lehren und das Herrschen hier im Prinzip miteinander verwoben sind in diesem Text, in diesem Satz. Das Herrschen und Lehren miteinander gemeint ist diese autoritäre Lehre, die Lehre mit Leitung, die Lehre mit Leitungsverantwortung, die führende Lehre. Und ich denke auch, dass das gemeint ist hier, weil jetzt gleich der Paulus über die Ältestenschaft und über die Wichtigkeit der Lehre und der Autorität im Kapitel 3 redet. Ich denke, der Paulus bereitet das hier schon vor. Und deswegen denke ich, dass die leitende und lehrende Verantwortung gemeint ist. Und die nächste Frage ist dann natürlich die, gilt dieses Verbot für alle Zeiten oder gilt es wirklich jetzt nur für Ephesus? Und ich denke, dass hier nicht speziell im Text herauskommt, dass das in Ephesus speziell nötig gewesen wäre. Wir lesen zwar, dass Frauen untätig waren oder geschwätzig waren, das lesen wir im 1. Timotheusbrief, aber diese Reaktion des Paulus auf die Frauen mit diesem Unterbinden der leitenden, verantwortlichen Lehre ergibt eigentlich keinen Sinn, weil die Frauen jetzt nicht speziell durch diese irrlehrende oder führende Lehre herausragen in diesen Texten, die wir sonst kennen von Paulus, was Ephesus betrifft. Aber was am deutlichsten natürlich dafür spricht, dass hier Paulus allgemein redet, ist Vers 13 und 14. Weil wo geht Paulus hin? Was verwendet Paulus, um das zu untermauern, was er sagt? Er verwendet die Schöpfungsordnung. Er geht zurück in Genesis 1 bis 3, zurück zu den Anfängen, wo der Mann in Verantwortung steht. Und wir sehen hier zwei Gründe ganz konkret, warum die Frau nicht verantwortlich leitend lehren soll. Und zwar Grund 1, weil Adam zuerst gebildet wurde. Zuerst. Also das heißt zeitlich zuerst. Und warum das wirklich eine Rolle spielt, dazu müssen wir nach Genesis 2 zurück, um zu sehen, was war dann Wichtiges daran, dass der Adam zuerst geschaffen worden ist. Und was wir sehen ist, der Unterschied, dass Adam zuerst geschaffen ist, vor Eva, ist, dass während Adam noch allein war, während der Mann noch als alleinig geschaffen dastand, bekam er den Auftrag, den Garten zu bebauen, zu bewachen. Es war die Verantwortung des Mannes, auf den Garten zu achten. Und es war auch die Verantwortung des Mannes, auf das Gebot zu achten, weil das Gebot kam auch, dass sie nicht von dem Baum essen sollen, bevor die Frau da war. Und erst nachher, nachdem der Mann Verantwortung übertragen bekommen hat, für den Garten, für das Gebot, erst dann kam die Gehilfin. Und das heißt, der Paulus argumentiert hier höchstwahrscheinlich mit der Schöpfungsordnung als Mann in Verantwortung, als Grundlage dafür, dass der Mann die Verantwortung des Lehrens, des Führens, des Leitens in der Gemeinde tragen soll. Das ist der erste Grund, den der Paulus hier angibt in Vers 13. Und in Vers 14 kommt noch ein Grund, und zwar, dass die Frau in Übertretung geriet. Das ist hier der zweite Grund, den der Paulus hier nennt. Und entgegen mancher Ausleger, die sagen, die Frau ist einfach leichter hinters Licht zu führen und in dem Sinn beschränkter in ihrer Widerstandskraft, würde ich sagen, das ist sicher nicht der Grund. Ja. Sondern ich denke, in diesem Kontext der Verantwortlichkeit des Mannes, in der die Frau dann auftritt in der Schöpfung, heißt es hier, dass der Satan die Frau angegriffen hat. Warum? Der Satan wollte nicht in erster Linie die Frau angreifen, weil sie ein leichteres Ziel ist, sondern Satan wollte die Schöpfungsordnung Gottes selbst angreifen. Sieh, der Mensch war nie das letztendliche Ziel von Satans Angriff. Das Ziel war immer Gott. Das Ziel dieses Angriffs war immer Gott und Gottes Ordnung, Gottes Souveränität. Und der Satan verführt die Frau deswegen, weil er von Anfang an diese Schöpfungsordnung untergraben will und nicht mit dem Verantwortlichen spricht, sondern von unten her beginnt zu wirken. Der Angriff gilt nicht dem Menschen oder der Eva, weil sie irgendwie speziell, keine Ahnung, was auch immer ist, sondern Gottes Schöpfungsordnung selbst. Und deswegen will Paulus, dass das verantwortliche Lehren und Leiten den Männern vorbehalten ist. Vielleicht auch deswegen, weil der Mann im Garten versagt hat, das zu tun. Es liegt auf der Hand hier, dass die Männer natürlich in der Kirchengeschichte, überhaupt in der Menschheitsgeschichte, diese Verantwortung zu leiten und zu führen missbraucht haben. Ja? Das liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand, dass Männer ihre Macht hier mit biblischen Argumenten missbraucht haben. Aber ich denke, dass der Kontext der Bibel ganz deutlich macht, andernorts auch, dass dieses verantwortliche Leiten und Führen in einer christusartigen Art und Weise gemacht werden soll. Die Bibel spricht Bände darüber, wie der Mann leiten soll. Und zwar in christusähnlicher Hingabe und Selbsthingabe. Und ich denke, das wird auch in Epheser 5 ganz deutlich, insbesondere in der Ehe, wo der Mann bereit ist, sein Leben hinzugeben für seine Braut. Und das ist die Versicherung, dass das nicht missbraucht werden darf. Diese Verantwortlichkeit, die der Mann hat gegenüber der Frau. Also der Mann soll in Verantwortung stehen, in der Gemeinde, gemäß der Schöpfungsordnung. Und auch das zeigt etwas von Gottes guter Intention in dieser Welt. Was heißt dann hier still sein? Eine Frau soll still sein, in der Stille lehren. Was heißt das? Es heißt nicht, dass die Frau nicht reden darf in der Gemeinde. Ganz offensichtlich, weil wir sehen auch andernorts in der Bibel, dass die Frauen öffentlich in den Versammlungen auch gebetet haben, geweissagt haben und das auch gut geheißen wird. Der Kontext hier, in dem diese Stille vorkommt, ist was? Das Lernen. Eine Frau soll in der Stille lernen. Das heißt, auch Frauen lernen, sind intelligent, können erfassen, verstehen, studieren. Den Frauen werden kein Bildungsstand vorgeschrieben, keine göttlichen Wahrheiten vorenthalten und werden vollends eingeweiht, voll in die Geheimnisse Gottes. Der Frau soll nichts vorenthalten werden, was die Geheimnisse Gottes betrifft. Sie soll lernen. Gottes Erkenntnis ist beiden gleichermaßen zugänglich, dem Mann und der Frau. Es gibt keinen Unterschied hier. Dem Mann und der Frau ist Gottes Erkenntnis gleichermaßen zugänglich. Lernen soll sie in Stille und Unterordnung. Und Stille, das ist dasselbe Wort wie die Stille in Vers 2, wo es heißt, wir sollen ein stilles Leben führen. Niemand würde hier annehmen in Vers 2, dass damit gemeint ist, dass wir unseren Mund halten. Aber das ist auch nicht hier gemeint, sondern Stille heißt in Ruhe und Gelassenheit, in Gottes Souveränität. Es heißt, das Lernen bringt keine gleichzeitige Verantwortung für die Frau mit sich. Sie kann gelassen lernen. Sie kann in Ruhe lernen. Beim Mann ist das anders. Der Mann hat eine Verantwortung, das, was er gelernt hat, geistlich weiterzugeben. Die Frau trägt nicht dieselbe Verantwortung vor Gott. Und deswegen kann sie in Gelassenheit, in Ruhe lernen. Die Dinge, die uns anvertraut ist, sind Männern. Wir haben eine Verantwortung, dass diese Dinge weitergegeben werden, in einer anderen Art als die Frau. Die Frau trägt nicht dieselbe Bürde wie der Mann. Und das heißt, in Stille und Unterordnung, in Gelassenheit, in Ruhe, weil diese Aufgabe primär dem Mann zugeschrieben ist. Und das heißt natürlich schon auch, dass die Frau aktiv das weitergeben kann, was sie gelernt hat. Aber es ist nicht ihre primäre Verantwortlichkeit, dass das passiert. Und deswegen machen Claudia und ich auch gemeinsam Andachten mit unseren Kindern. Nicht nur ich, sondern auch die Claudia. Es ist nicht primär ihre Aufgabe, ihre Verantwortung, sondern die Verantwortung liegt primär bei mir als Mann. Aber unter dieser Verantwortlichkeit teilen wir uns diese Aufgabe. So sieht das bei uns aus. Und wer damit Schwierigkeiten hat, darf nachher gerne das Gespräch mit mir suchen. Der Frau wird also nichts vorenthalten, außer einer Sache, nämlich der Verantwortung, die der Mann trägt. Das wird ihr vorenthalten. Das ist das, was in Stille bedeutet, denke ich. Das zweite ist, was heißt bewahrt werden durch das Kindergebären? Habt ihr noch ein bisschen? Okay, gut. Gut. Was heißt bewahrt werden durch das Kindergebären? Es heißt bewahrt werden. Das Wort für bewahrt kann auch gerettet bedeuten. Wovor? Vor Verführung oder vor der Übertretung oder überhaupt vor der Verlorenheit? Hier gibt es wieder auch unterschiedliche Auslegungen. Und ich glaube, es liegt klar auf der Hand, dass sich die Frau nicht das Heil durch Kindergebären erarbeiten muss. Weil das wäre gegen das Evangelium. Ja? Manche glauben auch, dass hier die Rede von der Menschwerdung im Vordergrund steht, im Sinne von der Paulus nimmt dieses Kindergebären als für die Menschwerdung Jesu allgemein hin und sagt, durch das Kinderbekommen hat durch eine Frau der Erlöser Eingang in diese Welt gefunden und wir sind deswegen gerettet dadurch oder eben so. Und auch die Frauen sind da inkludiert in dieses Rettungswerk. Ich denke, das ist ein bisschen weit hergeholt auch. Ich denke, es geht hier um die Bewahrung. Ja? Sie soll aber bewahrt werden, nicht vor irgendwas Speziellem, sondern insgesamt bewahrt werden in ihrer Rolle innerhalb dieser Schöpfungsordnung. Ich denke, das ist, worauf der Paulus hinaus will, weil Weil was passiert als Frau, wenn ich das lese? Ich kann jetzt nur mutmaßen, aber ihr könnt es bestätigen. Ich als Frau bekomme, wenn ich das lese, existenzielle Ängste, weil ich plötzlich meine Abhängigkeit sehe vom Mann, oder? Irgendwo muss ich damit leben können, dass eine Verantwortung ausgeübt wird, die mir vorenthalten ist. Und das heißt, ich stehe irgendwo unter der Führung, unter der Leitung des Mannes. Und natürlich ist die nächste Frage ja, was, wenn das ausgenutzt wird? Woher kann ich wissen, dass diese Schöpfungsordnung in Wahrheit nicht eine Zwangsjacke ist für mich als Frau? Das ist die nächste logische Frage als Frau, oder? Und ich denke, dass hier Paulus, dass es hier Paulus um die Bewahrung der Frau in dieser Rolle, in dieser Stellung in Gottes Schöpfungsordnung begeht. Sie soll bewahrt werden. Sie soll behütet bleiben. Es soll ihr gut gehen. Und dass das Kindergebären hier nicht verwendet wird im Sinne von, das Kindergebären ist der Weg dorthin in diese Bewahrung, sondern das Kindergebären dient einfach als stellvertretende Symbol für das, was die Frau gegenüber dem Mann ist in dieser Schöpfung. Das nennt man eine Synekdoche. Habe ich noch nie gehört, das Wort vorher. Habe ich gelernt in der Predigtvorbereitung. Synekdoche. Das werden wir nächstes Mal bei einem intelligenten Gespräch bei der Vorarlberger Leiter treffen. Ja, das schaut man nach Synekdochius. Also Synekdoche steht für die Einzigartigkeit einer Sache und meint aber die ganze Sache. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Synekdoche zum Beispiel ist, wenn wir beten und gib uns unser tägliches Brot. Ja, wir beten, dass Gott uns unser tägliches Brot gibt, aber wir meinen natürlich nicht damit, dass uns Gott jeden Tag den Leib Brot gibt und nur Brot. Wir meinen Nahrung, oder? Also das Brot ist eine Synekdoche für Nahrung insgesamt. Ich gebe noch ein Beispiel, und zwar, wenn man sagt, das kostet uns 50 Euro pro Nase. Ja, natürlich ist nicht die Nase in erster Linie gemeint, deine Nase steht in meiner Schuld. Nein, was gemeint ist, ist der Mensch als Ganzes. Ja? Wir sagen das so, das ist eine Synekdoche. Und das Kindergebären hier ist auch eine Synekdoche. Und zwar für die Einzigartigkeit der Frau in der Schöpfung. Weil, warum? Weil das Kindergebären natürlich der herausragendste Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Das kann nur die Frau. Und wird immer nur die Frau können. Und so nimmt Paulus das einzigartigste Merkmal der Frau her und sagt, die Frau soll in ihrer Rolle als Frau insgesamt, in ihrer Rolle, in ihrer Einzigartigkeit als Frau in der Schöpfungsordnung, ob sie Kinder bekommt oder nicht, bewahrt werden. Bewahrt werden in dieser Rolle. Also Paulus nimmt diese prominente Sache und sagt, die Frau soll bewahrt werden hindurch in ihrer Einzigartigkeit. Weil die Frage natürlich aufkommt, ist die Frau in ihrer Rolle ausgeliefert? Und zwar zweierlei ausgeliefert. Ist sie dem Satan ausgeliefert? Wird der Satan immer die Frau angreifen? Ist immer die Frau das schwächere Glied? Und ist die Frau auch durch den Mann angreifbar? Und hier heißt es, sie soll bewahrt werden. Christus achtet auf dich als Frau. Christus achtet auf dich als Frau, wenn, hier steht eine Bedingung, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Das heißt, wenn du dich bei Christus birgst, dann wird Christus persönlich darauf achten, dass du bewahrt wirst. Dass du bewahrt bleibst von einer Zerstörung durch Satan oder einer destruktiven Beherrschung des Mannes. Das gibt natürlich der Frau die Freiheit, sich darauf einzulassen, oder? Es gibt der Frau die Freiheit, sich einzulassen auf diese Schöpfungsordnung, wenn sie weiß, dass Christus höchstpersönlich sie bewahren wird und sie sich unter seinen Schutz stellt und sich ihm unterordnet in erster Linie. Das heißt, Christus legt hier spezielles Augenmerk auf das Wohl der Frau. Ich denke, darum geht es in Vers 15. Und ich meine, wenn wir andernorts hinsehen, wir sehen das wieder in Epheser 5 natürlich auch, oder? Dass die Christusähnliche, selbsthingebende Führung des Mannes der Frau nichts Gutes vorenthält. Nicht einmal das eigene Leben. So wie Christus es der Gemeinde nicht vorenthalten hat.
Und das ist wie sichergestellt werden kann, dass die Frau aufblühen darf in dieser Rolle und dass es ihr gut gehen darf unter Christus und unter Christus abhängiger Führung durch den Mann. Gott stellt die gut gemeinte Schöpfung so wieder her, die Schöpfungsordnung, dass die Ebenbildlichkeit von Mann und Frau durchscheinen darf, als Männer, als Frauen und auch eben miteinander. Ich denke, darum geht es in diesem Text. In Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Warum? Weil wir der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sind in dieser Welt. Das heißt, wenn die Welt auf uns blickt, dann soll sie etwas Schönes sehen. Nämlich das Schöne, das Gott geschaffen hat in Genesis 1 und 2. Gott verherrlicht. Und wir wissen natürlich, dass in dieser Welt ein furchtbarer, furchtbarer Machtkampf herrscht zwischen Männern und Frauen. Oder? Das ist ein sagenhafter Machtkampf. In der Familie, im Berufsleben, in der Gesellschaft herrscht ein sagenhafter Machtkampf zwischen Mann und Frau seit Genesis 3,16. Da hat Gott das vorankündigt oder angekündigt, dass hier dieser Machtkampf herrschen wird, dauernd. Und wie will die Welt diesen Machtkampf aus dem Weg gehen? Wie tut sie das? Indem sie die Unterschiedlichkeit, die Identität von Mann und Frau einfach auflöst. Das ist, wie die Welt versucht, diesen Machtkampf zu lösen. Indem die Identität von Gott gegeben als Mann und Frau einfach aufgelöst wird. Jeder darf alles sein, was er sein möchte. So lösen wir dieses Problem. Und wir entbehren uns aber der Herrlichkeit Gottes als Menschen. Und fahren damit in den Untergang. Besser ist es. Besser ist es, in der Identität Gottes aufzublühen. Und das sieht genauso aus, wie wir hier das sehen. In diesem Kapitel. Männer. Miteinander betend, König, Jesus anerkennend, Frauen, miteinander schmückend, in guten Werken, Jesus dienend, ihn verherrlichend und Männer und Frauen in dieser von Gott gegebenen, guten, Christusähnlichen, alles hingebenden Schöpfungsordnung, die Gott gemacht hat. Eine kleine Geschichte aus meinem Besuch im Europapark zum Schluss. Es war ja ein sensationelles Beisammensein, ich habe das sehr genossen. Ich war ganz überrascht von einer Sache im Europapark. Ich habe mich natürlich auf die ganzen Achterbahnen gefreut, von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Und so, das war wirklich sensationell. Aber eine Sache, die mich wirklich sehr positiv überrascht hat, war die Eistanzshow im Europapark. War ich noch nie, habe ich gedacht, tanzen, ich weiß nicht. Und wir sind da hineingegangen und dann haben die angefangen zu tanzen und mir ist es einfach einmal nach dem anderen wirklich kalt den Rücken hinuntergelaufen. Weil ich so gespannt habe. Da sind sie dann zu 15 oder 16 teilweise auf dem Eis gewesen. Die Männer synchron miteinander und die Frauen synchron miteinander in einer Einheit. Das war sensationell. Alles genau abgestimmt. Und dann haben die Männer alle ihre Frauen genommen und in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Und die Frauen so, ganz gelassen, ganz sich hingebend, aber glücklich. Das war sensationell. Wir Männer miteinander und die Frauen miteinander und dann die Männer mit den Frauen, die Männer führend und die Frauen werfend und fangend und das war sensationell. Diese Einheit, das war wirklich, da hängt das Lehrerlehrer ab. Und das ist schön. Das ist so schön anzuschauen. Und ich glaube, mir fällt keine bessere Illustration an, als das, wie es zwischen Mann und Frau sein sollte. Ein Tanz, wo einer führt. Logisch, einer führt beim Tanzen, oder? Das muss so sein. Aber wo beide aufblühen darin, der Mann in der Führung und die Frau in der Hingebung, und beide sind glücklich und alle sehen das und werden auch glücklich, weil es einfach schön ist. So soll es sein. Und die Welt, sie liebt diesen Tanz und die ist jetzt gerade dabei, diesen Tanz aufzugeben. Obwohl sie ihn eigentlich liebt, obwohl es gut ist. Und jetzt zum Schluss, und jetzt nehmen wir gerade die Stunde. Einfach nur ganz kurz, Anwendung für Männer. Ja, Männer, wir beten. Ja, und noch eine Sache, die ich im Europapark gerne gesehen hätte und nicht gesehen und vielleicht auch zu wenig verfolgt habe. Wir hätten echt mehr gemeinsam auch Gebetsgemeinschaft haben können. Wir haben zwar gebetet vor der Hinfahrt und wir haben dann gebetet vor der Rückfahrt um eine sichere Anreise, aber was hätten wir nicht alles machen können aus der Zeit, wenn wir vielleicht noch gebetet hätten irgendwo oder vielleicht sogar gesungen. Zum Beispiel in der Geisterbahn, ja? Ich glaube, dann wäre die Security gekommen. Aber der bleibende Eindruck wäre geblieben. Ja? und uns einfach einlassen darauf, dass Jesus uns gebrauchen möge, an jedem Ort, wo wir sind. Ich glaube, das möchte ich üben für das nächste Mal, nächstes Jahr dann, Jungs. Frauen, schmückt euch. Schmückt euch in all eurer Schönheit, die Gott euch gegeben hat. Wir Männer lieben es, das zu sehen. Also versteckt euch nicht. Schmückt euch mit auch in erster Linie guten Werken. Nicht mit großem Aufsehen und Geprotze, sondern mit Güte und guten Werken. Es wird euch vor Stolz bewahren und es wird euch vor Rivalität bewahren, genauso wie das Gebet uns Männer vor Stolz und Rivalität bewahren wird. Es wird bewahren vor Prahlerei, Missgunst, Machtkämpfen und es wird uns einen in unserer Rolle als Männer, in unserer Rolle als Frauen und auch miteinander. Zum Schluss, wir wollen auch als CGD diesen Tanz gut tanzen, damit die Leute um uns herum Freude finden an Gott. Auch als Männer und Frauen. Im Moment denken wir als Gemeindeleitung, dass es bedeutet, dass der Mann die Verantwortung über die Gemeinde hat, über die Leitung, auch über die Lehre. Das heißt, wir ermutigen jede Frau zu lernen, aber wir ermutigen nicht jede Frau zu lehren, weil das dem Mann vorbehalten ist. Und doch gibt es Kontexte, in denen wir sagen, nee, wir sehen das auch biblisch begründet, dass Frauen lehren und das handhaben wir so, wie wir es derzeit handhaben. Und wenn hier Fragen sind, dürft ihr gerne auf mich zukommen oder auf die Veranstaltung. Wir sind verantwortlich als Männer. Wir tragen die Verantwortung. Betet bitte für eure Männer, für uns als Männer. Wir sind der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit in dieser Welt, die leuchten soll, die schön sein soll, damit die Welt erkennt, dass Gott es gut gemeint hat mit uns Menschen. Amen. Amen.